nicht der gesamte Sensor Licht bekommt. Das Problem ist aber, dass so ein Blitz, ich weiß es jetzt von meinem Blitz, das ist ein Nikon SB900, wenn der auf voller Leistung ist, dann brennt der für eine 880stel Sekunde etwa, also wesentlich, also eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit. Da brennt er dann ab. Und das Problem ist aber, wenn ich jetzt mit einer, wenn ich mit einer 500stel Sekunde belichte, dann bedeutet das, dass mein Sensor nie die ganze Zeit geöffnet ist. Das heißt, der erste Vorhang fängt an, den Sensor aufzudecken. Der zweite geht hinterher und irgendwann kommt dann der Blitz, der sehr kurz nur ist, was dann dazu führt, dass mein Sensor nicht belichtet wird, sondern nur der aktuell geöffnete Schlitz belichtet wird. Dann hat man so schwarze oder helle Balken im Bild.
Genau, und da muss man, glaube ich, halt dann auch mal ausprobieren, sozusagen, weil du schon sagst, das sind 250, ist bei dir, das ist schon die äußerste Grenze. Es gibt oft, also bei mir ist es ein 160stel, wenn man Pech hat, kann es sogar ein 125stel sein, die Grenze sozusagen, wo man dann irgendwie schwarze Streifen auf dem Bild hat oder nicht. Da muss man dann mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen sozusagen, ab wann die auftauchen. Und ja.
Schön ist dann bei dem rechts unten Modell, das hat dann den Vorteil, dass es darüber hinaus auch belichten kann. Ich glaube, bis zu einer tausendstel Sekunde, in dem der Blitz direkt hintereinander mehrfach gezündet wird.
Genau, das hat mein System
wahnsinnig Blitz viel
auch.
Strom.
Genau, aber
macht Spaß, wenn man halt Wassertropfen fotografiert. Ja, genau. Also generell gibt es da die Möglichkeit, ich werde demnächst auch mal so Highspeed-Fotografie probieren, wo man dann einfach in einem komplett dunklen Raum den Sensor für eine Sekunde öffnet und in dem Moment, wo das Ereignis eintritt, was man fotografieren möchte, einfach den Blitz zündet. Wo dann also einfach kein Licht durchs Objektiv auf den Sensor fällt, nur in dem Moment, in dem der Blitz abbrennt.
Genau, das gibt dann so lustige Fotos, wo Leute zum Beispiel dann irgendwie Melonen erschießen oder irgendwie
genau, sowas mache ich
dann. Die Melone gerade aufblasst oder so, ja. Kann man schon lustige Effekte mitmachen, ja. Aber wie gesagt, wenn man nicht so den Systemblitz hat, der dann nochmal irgendwie diese Highspeed-Sync-Geschichten kann, das ist dann wirklich schon eher, ja, wie FD0 schon sagte, das rechts unten Modell, die das typischerweise können, dann ist man halt darauf limitiert, dass man halt eben da ein 125stel oder ein 160stel oder vielleicht sogar ein 250stel hat und das dann auch die minimale Zeit ist, die man einstellen darf, wenn man blitzt. Ansonsten hat man eben das Problem mit den Balken oder irgendwie im Maximalfall sind die Balken halt dann so groß, dass das Bild einfach schwarz wird.
Ja. Das ist übrigens der Grund, warum man, wenn man Blitze bei Sonnenschein verwendet, manchmal wahnsinnig helle Bilder bekommt, weil die Kamera dann merkt, ja, da ist ein Blitz drauf oder es ist der eingebaute Blitz, der ist aber nur sinnvoll, wenn der Sensor ganz geöffnet ist. Also darf ich nicht schneller belichten als eine 250stel Sekunde bei mir, genau. Was bei knalligem Sonnenschein einfach zu einem vollständig weißen Bild führt. Und das ist ein echtes Problem und deshalb verwenden Fotografen auch häufig große goldene oder andersfarbige Reflektoren, um einfach das Sonnenlicht nochmal zu reflektieren und damit die Schatten aufzuhellen.
Du kannst auch wiederum den Graufilter verwenden. Genau,
oder das, Fall. Ja.
64.
Genau, aber den Graufilter hilft ja nicht gegen Schlagschatten.
Genau. Aber er reduziert den Lichteinfall und damit hast du eine andere Belichtungszeit.
So, stimmt.
Und dann wieder aufblitzen.
Korrekt, ja.
Genau. Also Sonne versus Blitz ist auch so ein Thema, womit ich mich beschäftige und was, glaube ich, auch für den Anfänger erstmal sowas ist, ist halt mal diese typischen Kompaktblitze. Das heißt, da habe ich jetzt so drei auf dem Camp jetzt mit, die passen in den Rucksack. Das ist relativ unproblematisch. Wenn man irgendwie gegen die Sonne ankämpfen will, dann ist man oft dann schon mit den Studioblitzen dabei, die halt so eine riesen Batterie haben und auch eine ganz andere Leistung wie so ein Kompaktblitz. Das ist schon mal etwas anstrengend. Aber mit den Kompaktblitzen sollte man dann eher im Schatten oder halt in geschlossenen Räumen arbeiten. Das ist deutlich angenehmer, irgendwie gegen die Sonne anzukämpfen, ist da meistens,
Macht aber sehr schöne Bilder und sehr gute Effekte, wenn man versucht, die Sonne zu überpowern.
Wenn man das hinkriegt, dann ist das sicher super, genau.
Stichwort Overpowering the Sun, also gibt es auch Foren, kann man sich stundenlang drüber einlesen und irgendwie super tolle Bilder gibt es da auch von Leuten, die das wirklich gut können. Bis hin, das habe ich auch gestern im Workshop schon erzählt, es gibt jemanden in den USA, der macht Flugzeugfotografie, also für Airlines. Der hat drei große Transportmaschinen mit offener Laderampe hinten. In zweien davon hat er Leute befestigt, die zwei riesengroße Blitze in der Hand haben. Also da hat ein Blitz den Durchmesser so ungefähr von einem halben Meter, davon zwei Stück an so einer Stange. Und die stehen dann hinten auf der offenen Laderampe in einem fliegenden Flugzeug. Und diese beiden Flugzeuge positionieren sich dann dann so geschickt, um das zu fotografierende Flugzeug, dass er aus dem dritten Flugzeug mit seiner Kamera mit Funkauslöser dann die Fotos machen kann. Und da kann man dann zum Beispiel so gegen die aufgehende Sonne, die aufgehende Sonne ist quasi hinter dem Flugzeug, dann kommt das Flugzeug und dann von vorne die beiden Blitze.
Damit man das Airline-Logo sieht.
Und damit es halt echt schick aussieht, weil so eine Sonne im Hintergrund. Das ist dann
immer eher was für die Lottogewinner, die
nicht wollen
mit dem Geld oder so. Ich habe mich auch immer gefragt, wie die das machen, diese Flugzeugfotografien. Ja.
Mit viel Geld.
Also ich glaube auch.
Wenn da viel Geld drauf wirft, dann wird das schon funktionieren. Ja, wie gesagt, ich habe da dann eher weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, ihr habt dann diese Kompaktblitze.
Da gibt es auch sehr günstige von Yongnuo oder so. Das sind so ganz günstige China-Blitze. Die haben im Prinzip nur einen Ausschalter, einen Remote-Aktiver, also dass der halt einfach mitblitzt, wenn er einen Blitz detektiert, und eine Einstellung, wie viel Licht da rauskommen soll. Das war's.
Genau. Ja, das ist so die Variante. Genau, da haben wir gestern in dem Workshop ja auch irgendwie viel zu gemacht. Da ist so ein bisschen die Frage, die einzige sozusagen Qualitätsstufe, die ich da habe, ist, wie weit kann ich das Licht runterregeln? Das ist bei diesen Yongnuos oft dann irgendwie nicht so richtig prickelnd. Also wie gesagt, ich kann halt dann voll, halb, viertel, achtel, sechzehntel, das haben eigentlich alle. Ich glaube sozusagen irgendwie weniger Einstellmöglichkeiten ist echt schlecht. Aber wenn ich irgendwie wenig Licht haben will, was durchaus auch mal passiert, was man sozusagen so ein bisschen Detail hinzufügen oder halt sehr nah an einer Person dran bin, dann will ich relativ wenig Licht einsetzen, dann will ich den schon auf ein 32. oder ein 64. oder am besten sogar ein 128. runterregeln können. Da kostet dann nochmal ein paar Euro mehr, aber im Prinzip kriegt man so einen Blitz irgendwie in der Variante durchaus in dem auf jeden Fall unter 100 Euro Bereich. Wenn man sie gebraucht kauft oder sowas, vielleicht auch so in dem 40-50 Euro Bereich oder sowas. Also da kriegt man für relativ wenig Geld einfach auch so ein bisschen was zum Spielen. Wie gesagt, Auslösen ist noch ein Thema. Das heißt, entweder nimmt man ein Kabel, das ist halt immer ein bisschen frickelig, hat aber halt die Vorteile, die wir sonst auch so von dem Netz kennen oder sowas. Ja, ich meine, Kabel ist halt immer irgendwie verlässlicher oder sowas. Funk könnte dann immer ein bisschen problematischer sein. Da gibt es auch sozusagen dann irgendwie so Auslöser-Empfänger-Sets, da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen, da kann man das professionelle Zeugs kaufen, wo dann halt irgendwie der Sender alleine mal irgendwie $100 kostet. Das ist aber zum Glück nicht notwendig, da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute China-Nachbauten, eben auch schon von besagter Firma Yongnuo. Das ist so das Standardding, was man da so kauft, da kostet so ein Empfänger- und Receiver-Set irgendwie 35 Euro. Und da sind sowohl Sascha als auch ich irgendwie sehr zufrieden mit. Das ist irgendwie Beste, gut, was man seit geschnittenem Brot so an irgendwie.
Muss ja dann auch kein hat, wahnsinnig komplexes ETTL-Protokoll übertragen.
Genau. Eigentlich ist das auch nicht so sonderlich kompliziert.
Und, mach kein Licht mehr.
Genau, ja.
So genau. Hatten wir jetzt eigentlich den Strobist schon erwähnt?
Nein, nee,
hatten wir nicht. Der steht nur auf unserer Liste.
Genau, der stand da auch gestern in dem Titel des Workshops, und den haben wir dann auch irgendwie erst am Ende erwähnt. Das Strobist ist sozusagen David Hobby heißt der Mensch. Das ist so ein Fotojournalist aus USA, der das halt gerne macht, so mit irgendwie Kompaktblitzen irgendwie Bilder ausleuchten, und der das halt mal ordentlich aufgeschrieben hat. Der war halt so der Erste, der halt mal irgendwie da so einen Blog angelegt hat, eben strobist.blogspot.com ist die URL, der mal ein Tutorial gemacht hat, wie mache ich das denn, was brauche ich denn alles so an Zeugs, um da mal so ein typisches Porträtfoto zum Beispiel so als Anfang mal auszuleuchten, aber auch dann komplexere Sachen, und bloggt halt dann entsprechend auch immer sozusagen über die neuesten Updates, die es da gibt, irgendwie die neuesten Blitze, die neuesten Auslöser, und es zeigt halt immer mal sozusagen, was er auch sozusagen auf Arbeit macht. Das heißt, wie gesagt, Fotojournalist, das heißt, er macht dann irgendwelche Porträts von Leuten oder sowas halt auch, und zeigt dann mal so on Assignment nennen sich die immer, was er dann da gemacht hat und wie er das so ausgeleuchtet hat. Das ist immer sehr interessant. Und da hat sich schon so eine ganze Community drumherum entwickelt. Also das ist einfach schon so ein Riesending. Das ist halt eben der Blog zu dem Thema. Und dann gibt's halt eben die Flickr-Group dazu, wo die Leute ihre Bilder posten und auch irgendwie diskutieren und Techniken und sowas. Und er hat mittlerweile da auch so ein DVD-Set draus gegeben.
Lighting in Layers nennt sich genau, das. Das ist sehr zu empfehlen.
Das ist sehr zu empfehlen. Das kostet ein bisschen Geld, aber das ist, ja, also sag mal, für ein DVD-Set ist das schon, ordentlich Geld, aber
man bekommt auf jeden Fall viel Information und viel neue Anregungen. Das ist, glaube ich, das ist auch das Hauptsächliche von solchen Lighting-DVDs, dass man da wirklich einfach einfach neue Gesichtspunkte bekommt und neue Blickwinkel auf irgendwelche Dinge und so Sachen einfach sieht, die einem vorher im Traum nicht eingefallen wären.
Ja, ja, genau.
Was ich da sehr spannend finde, ist, dass es quasi eine begleitende Videodokumentation, wie er eine spezielle Szene vorbereitet und ausleuchtet. Also ein gutes Beispiel ist, er hat da so eine alte Farm, wo ein Schmied Metallstück bearbeitet, und das ist klassisch, wie so ein Schmied halt arbeitet, also mit einem Kohlefeuer in einer Ecke in einer dunklen Scheune. Und wenn man das Bild nachher sieht, also es fängt immer damit an, dass das finale Bild gezeigt wird und man denkt so, ja, ach, ist doch nett, aber wo ist der Blitz? Und ja. Im Endeffekt nutzt er dann nachher 4, 5, 6 Blitze immer mal wieder anders, und man sieht diesen iterativen Prozess, wo er halt sagt, hier, das ist zu hell, das ist zu dunkel, das Kohlefeuer sieht man nicht richtig, oder man sieht, es zu viel, und das ist sehr interessant zu beobachten. Ist manchmal ein bisschen langatmig, weil er da ja eher also auch mal Sachen ausprobiert, aber es ist sehr zu empfehlen, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Ganze, wie man ordentlich Dinge ausleuchtet, das war früher halt so alles Geheimwissen. Ne? Das hat man irgendwie nur so durch, irgendwie, man geht in die Lehre bei einem Fotografen.
Ja, ja.
Darf mal 5 Jahre lang Kabel und Blitze schleppen.
Genau,
und
so wie beim WDR früher auch wohl. Ja.
Genau, nee, ich glaube, das ist auch irgendwie, daraus zieht er auch seinen Erfolg darin, weil er das halt, der Erste war, der einfach mal gesagt hat, so, ich dokumentiere das jetzt mal für die Allgemeine halt eben irgendwie in so einem Blogspot-Blog, wo er auch gar nicht mit gerechnet hat, so dass das irgendwie dann mal irgendwie eine Community von irgendwie Tausenden von Leuten hat, die das alle irgendwie cool finden und irgendwie seine Videos kaufen und so. Also
der lebt da auch von, deswegen, ja, wenn man so eine Video, so eine DVD-Sammlung kauft, das unterstützt man ihn auch. Ja. Also er war irgendwie früher, hat es in der DVD erwähnt, er war früher irgendwie Fotojournalist für eine große Tageszeitung und hat dann sich überlegt, dass er sich selbstständig macht, und hat dann das Problem gehabt, dass er durch einen nicht vorhandenen Presseausweis eben nicht mehr an die ganzen, also er hatte, wie nennt er das denn, er hatte die Lizenz zum neugierig sein und Dinge fotografieren verloren und hat dann irgendwie einen Blog gegründet und sich selbstständig gemacht, und ja, das ist sehr spannend zu sehen auf jeden Fall.
Wie gesagt, schreibt dieses, da auch viel zu. Dieses Tutorial, das kann man sich da halt klicken, das ist mittlerweile auch irgendwie in verschiedene Sprachen übersetzt, das gibt es glaube ich auch auf Deutsch für die Leute, die nicht so gerne Englisch lesen oder so. Das ist sehr zu empfehlen. Da gibt es halt sozusagen dann irgendwie, das besteht glaube ich aus mindestens irgendwie, also es gibt Lighting 101, nennt er das, und Lighting 102. Lighting 101 besteht glaube ich mindestens mal aus irgendwie 10, vielleicht 15 Blogposts oder sowas, die halt mal irgendwie anfangen mit, was brauche ich denn eigentlich alles und wie leite ich denn so ein simples Porträt. Und das Schöne ist halt, man sieht halt dann auch mal irgendwie ein Beispiel, wie das so aussieht. Und was ich halt faszinierend daran finde, ist, dass man halt einfach noch eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit hat. Also ich meine sozusagen, wenn ich jetzt hier rausgehe, es ist knalle Sonne, ja, ist schön, kann man vielleicht mal lustige Bilder machen, aber ich kann relativ wenig beeinflussen, wie das Licht so aussieht. Also wie gesagt, ich kann den Reflektor rausholen oder sowas, kann ich so ein bisschen beeinflussen, aber mit so einer Handvoll Blitzen, also selbst wenn es nur 2, 3 sind, kann ich schon einfach ganz anderes Licht erzeugen als das, was ich so einfach in der Natur habe, und kann einfach interessante Effekte auch machen und kann einfach sowas machen, was man so als typisches Porträt halt kennt, ja. Also sozusagen, wenn ich sowas wie ein Bewerbungsfoto machen will, dann ja, ist das halt extrem schwierig, oder so ein Profilfoto für irgendwie, was weiß ich, das.
Man hat ja normalerweise
Social Network der Stunde, ja.
Man hat ja normalerweise beim Fotografen auch wenig Zeit, sich das anzugucken, weil die ihr fertiges Setup da stehen haben, man geht da rein, macht ein Foto, geht wieder raus.
Genau,
was beim Strobist, was ich sehr gut finde, der hat öfters mal so Strobist Bootcamp, nennt sich das. Das sind so als Wettbewerb angelegte Möglichkeiten für Leute, sich damit zu beschäftigen. Also es ging irgendwie los mit Küchenequipment. Da war dann die Aufgabe, fotografiert irgendwie ein Küchenzubehörteil so, dass es möglichst gut aussieht mit irgendwie maximal 2 Blitzen, um dann irgendwie auch den Leuten, die wenig Geld haben und dann nur 2 Blitze haben, zu ermöglichen, dran teilzunehmen. Dann gab es dann halt verschiedene Randbedingungen. Und anschließend stellt ihr das bitte bei Flickr ein und beschreibt dann, wie ihr das gemacht habt. Und dann guckt man halt auch und sieht dann, da ist ein wahnsinnig cooles Foto und es ist ein super cooler Hintergrund von so einer Knoblauchpresse, und dann beschreibt er dann so, ja, für den Hintergrund habe ich halt gerade meinen Küchentisch hochgeklappt und die Holzstruktur hat mir gefallen, und das genau, ist schon ziemlich schick, und dann manchmal macht er dann auch so Zeichnungen dabei, wie die Blitze gestanden haben und so, und da kann man da mal nachgucken. Das ist also, allein durch Angucken lernt man da sehr, sehr viel.
Also ich denke, das ist auch wirklich der Kern der Sache, denn ich meine, das können wir auch zum Titel nochmal zurückkommen, also Fotografie heißt ja eben Lichtmalerei, also Lichtbild, also Foto, das Deutsche heißt auch Lichtbild, also es geht schon ums Licht und da
genau,
Licht,
und ums Malen, sozusagen, also ich meine Kunst. Sozusagen, Das heißt ja, dass ich das Licht in irgendeiner Form auch beeinflussen kann. Ja,
ja, also genau. Also wenn man das gerade nicht kann, ist es schlecht. Obwohl man natürlich immer was machen kann, weil man halt die Blende hat und so. Also da
ja gut, genau. Also wenn sozusagen und so, halt ich kann natürlich auch wählen, wo ich fotografiere und sowas, gerade wenn ich ein Porträt mache oder sowas. Aber man ist halt deutlich eingeschränkter, wenn man einfach nur natürliches oder Dauerkunstlicht hat.
Ja. Mhm. Ja. Ja, also Blitz haben wir dann eigentlich doch auch ganz gut abgearbeitet. Wir haben noch auf der Liste, wenn ich das richtig sehe, Bildgestaltung, Motivwahl, goldener Schnitt.
Oh ja, das ist für Nerds, glaube ich, das Schwierige. Also für mich war es sehr schwierig am Anfang. Ich habe halt Bilder gemacht und die sahen platt und komisch aus. Und dann habe ich angefangen, mit der Tiefenschärfe rumzuspielen und die Bilder sahen immer noch komisch aus. Und dann hat mir ein Freund von mir ein Buch in die Hand gedrückt. Ich weiß den Titel leider gerade nicht. War irgendwie so ein ganz einfaches, so Bildgestaltung für Anfänger. Und fangt doch mal an und nehmt mal ein Bild, was komisch aussieht, wo mittig ein Blümchen drauf ist und schneidet das mit GIMP mal so aus, dass es nicht mittig ist, sondern um ein Drittel, also im linken Drittel oder im rechten Drittel sitzt.
Oder dass Teile fehlen.
Oder das, ja, genau. Also das, wenn man das komplett schon mal drauf hat oder dass man Teile wegschneidet oder so. Und wo man ein Objekt positioniert, hat unglaublich viel damit zu tun. Das war für mich sehr überraschend, wie gut dieses Bild wirkt oder wie gut es aussieht, weil Objekte komplett mittig, sieht immer scheiße aus. Ja, ja. Und,
das ist ja immer wieder beim Lästern, wo du sagtest, sowas wie irgendwie, Sascha sagte ja vorhin, er rümpft immer die Nase, wenn er sieht, dass da Leute UV-Filter drauf haben. Das kannst du auch relativ gut erkennen, sozusagen, wenn Leute halt immer irgendwie machen ein Porträt und du siehst immer, sie nehmen die Person immer direkt in die Mitte, dann denkst du immer gleich so,
kommt halt drauf an.
Noch keine schlimmer sind dann die Leute, die vom Kölner Dom stehen und eine Person dahinstellen und dann den ganzen Dom noch drauf haben wollen.
Ja, das ist auch schön,
in der Mitte ist dann winzig klein eine Person zu sehen.
Was bei den Blitzen immer auch so ein Ding ist, haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, vielleicht nochmal kurz zurück, Lichtmodifikatoren, das heißt, ich kann sozusagen die Größe und Form des Blitzes ein bisschen beeinflussen. Der einfachste, den auch irgendwie jeder, der sich so einen Blitz kauft, dann irgendwann mal kauft, im Zweifelsfall ist der sogenannte Joghurtbecher. Das ist einfach so ein joghurtbecherförmiges Ding, was man oben auf den Blitz drauf macht und was dazu führt, dass das Licht eben irgendwie in alle Richtungen abgestrahlt wird, außer nach hinten, ja, sozusagen, also zur Seite, nach oben, nach unten und so weiter, also und auch nach vorne.
Ein Joghurtbecher, der überall zu ist, außer an dem die Öffnung, durch die man den Blitz reinsteckt.
Genau, ja, um das nochmal besser zu beschreiben, genau. Der nimmt einem natürlich auch ein bisschen Licht weg, weil er ist natürlich nicht volltransparent, sondern es würde ja sonst auch nicht funktionieren, weil sonst das Licht immer nur noch in die Richtung ginge, in die der Blitz normalerweise blitzt, nämlich irgendwie mehr oder weniger nach vorne. Das Interessante ist halt sozusagen, das funktioniert dann halt, also dass die Leute sagen immer, das macht das Licht softer. Das ist so erstmal nicht wahr. Das Licht wird dadurch softer, dass nämlich, was vorhin schon auch anklang, eben dann auch alle Wände und Decken, die man so hat, mit benutzt werden, weil da eben das Licht dann auch nach oben und zur Seite geht. Und da, wenn man Glück hat, ist da auch eine weiße Wand oder eine weiße Decke. Und dann hat man eben ein schöneres Licht, als wenn man einfach Leute so flach blitzt. Wo ich dann immer die Nase rümpfe, ist, wenn die Leute halt irgendwo draußen auf dem Feld stehen, hier so irgendwie auf dem Campacker, und haben irgendwie ihr Joghurtbecher drauf, und dann denkst du so, ja, okay, sie haben das Prinzip nicht verstanden, weil das führt nur dazu sozusagen, dass da Licht in Richtungen weggeht, wo halt eben nun mal gerade keine weiße Wand oder keine weiße Decke ist.
Vielleicht wollen die bloß ihre Prismascheibe vom Blitz schützen.
Ja, oder sie wollen irgendwie Leute ärgern, die irgendwie neben ihnen stehen oder so, die dann irgendwie noch das Restlicht abkriegen. Aber es, wie gesagt, es raubt einem halt irgendwie auch eine irre Menge Licht typischerweise. Und wenn man dann Leute mit irgendwie teurem Equipment und irgendwie Systemblitz und sowas sieht und die dann aber den Joghurtbecher draußen nicht abnehmen, dann weiß man halt auch so, ja, also die haben zumindest mal das grundlegende Konzept da nicht verstanden.
Na gut, vielleicht wollen sie irgendwie auf die weiße Wand vom Zelt blitzen oder so.
Ja, das ist dann schon sehr der Spezialfall, also.
Gut, fand ich so, dass dann Leute sagen auf irgendwelchen Feiern, hey, du hast deinen Deckel nicht abgenommen und so weiter. Mit dieser Becher rumläuft.
Ja, soll es auch geben.
Wobei das aber, also ich habe das ein bisschen ausprobiert hier, das, also gemeint ist so ein Diffusor, Teil, so eine kleine, setzt man noch vor den Blitz davor. Ich fotografiere manchmal ganz gerne damit, auch draußen, weil ich finde das, also Es gibt jetzt, also ich habe zwei Dinge, die ich gelernt habe, die man machen kann. Halt einmal entweder mit dem Diffusor davor oder halt nach oben blitzen und mit so einem kleinen weißen Kärtchen das dahinter noch rausziehen. Ich weiß nicht, wie das korrekt heißt. Dass man ja so ein bisschen diffuseres Licht dahin bekommt. Ich meine da auch einen Unterschied zu erkennen. Kann natürlich sein, dass ich mich da
selbst täusche. Ich glaube, das bildest du dir ein, weil das Diffuse kommt halt eben daher, sozusagen, also dieses Ding hat erstmal keine magische Qualität, das Licht zu verändern, sondern es verändert nur die Richtung des Lichts. Mhm. Und wenn du in einem Raum bist, dann verändert es halt die Richtung so, dass halt eben auch Wände und Decken mit benutzt werden. Und das ist so ja, die
Qualität auch sein, des Dings. Es kann auch sein, dass mein Blitz zu intelligent ist. Der merkt nämlich, wenn das Teil drauf ist und dann andere Lichtsteuerung macht. Also kann auch durchaus sein, dass es da dran liegt.
Ja. Aber das was ist ganz dann, schön clever. Das,
ja, das ist das Problem an so rechts unten Modellen.
Ja, okay. Ja.
Und diese Karte, die du eben erwähnt hast, zum oben rausziehen, die nimmt man als Catchlight für die Augen. Angenommen, man will den Blitz irgendwie an der Decke reflektieren, um ein schön gleichmäßiges Licht zu haben, möchte aber trotzdem noch diesen Lichtreflex in den Augen haben, dann kann man einfach das weiße Kärtchen rausziehen, das zaubert einem dann dieses sogenannte Catchlight in
die
Augen.
Das funktioniert aber auch, dass die Augen dann nicht ganz so abgeschattet sind durch die Augenbrauen.
Klar, es gibt
so
natürlich dadurch auch indirektes Licht von vorne, ja.
Das ist immer ganz interessant, auch sozusagen hier der nerdige Aspekt, habe ich gestern auch im Workshop erwähnt, so ein bisschen Reverse Engineering. Ich kann halt eben auch genau an dem Catchlight erkennen, was denn da gerade an Licht eingesetzt wurde und was für Lichtmodifikatoren eingesetzt wurden, ob da jetzt jemand einen Schirm benutzt hat oder eine Softbox oder sowas, weil wenn man genug Auflösung hat, kann man genau reingucken, dann sieht man genau auch die Lichtquelle eben in den Augen. Das ist ja genau dieses. Und der Punkt ist, wenn man sagen, da keine hat.
Was ist eine Softbox?
Eine Softbox. Naja, sozusagen, man stelle sich irgendwie eine Art Karton vor, der vorne irgendwie eine transparente Folie hat. Oder so eine halbtransparente Folie, der eben dazu führt, dass man halt eine große Lichtquelle hat. Also wenn man irgendwie softes Licht haben will, dann ist Größe des Lichtes im Vergleich zu demjenigen oder dem Objekt oder sowas, was man fotografiert, der wichtige Punkt. Das heißt, man will da möglichst große Lichtquellen haben, um da sozusagen möglichst wenig oder softere Schatten zu produzieren. Und wie gesagt, wenn man halt dann mal so auf so ein Foto guckt, dann sieht man halt eben diese besagten Catchlights. Das heißt irgendwie, dass sich in den Augen da irgendwie Lichtquellen spiegeln. Wenn man die nicht sieht, sehen die Leute auch nämlich immer irgendwie so ein bisschen tot aus. Das ist nämlich der Punkt, warum man die so haben will. Das sieht immer sehr komisch aus, wenn da gar kein Catchlight in den Augen ist. Das gehört einfach irgendwie dazu. Da hat man sich so dran gewöhnt. Das ist ja auch alles so eine Gewöhnungssache. Ja? Sozusagen, man weiß halt, naja, da gehört so ein Catchlight in die Augen in so einem Bild. Oder na, wenn ich jetzt hier rüber gucke, ist da natürlich auch ein Catchlight irgendwie von der Sonne drin, wenn ich den mal angucke. Das heißt, das ist einfach auch natürlich sozusagen, dass da sich so eine gewisse Lichtquelle irgendwo spiegelt. Und wenn ich dann rausfinden will, wie denn jemand so ein Foto gemacht hat, dann kann man oft da irgendwie genauer reingucken und sehen, ja, guck mal, da sieht man halt eben so ein rundes Ding, da ist wohl irgendwo mal irgend so ein Schirm, wo da das Licht rauskommt. Ja.
Da gibt es ein gutes Beispiel für alle, die jetzt zuhören, nämlich der Alec hat ein Porträtfoto gemacht vom Mitch Altman. Da könnt ihr einfach mal schauen bei Wikipedia. Mitch Altman, also wie Altmann mit einem N.
Kann man ja verlinken.
Das kann man auch verlinken, genau. Und da gibt es ein Foto von ihm, wo er frontal mittig in die Kamera schaut mit einem lilanen Hintergrund. Und da sieht man, dass die vom Betrachter linke Gesichtshälfte recht gut abgeschattet ist. Und wenn man da mal in das Catchlight der beiden Augen reinschaut, dann sieht man, dass das vom Betrachter rechte Auge, da sieht man die Spiegelung der Softbox, die der Alec da benutzt hat, und das linke Auge sieht da nur einen ganz kleinen Teil von. Da sieht man dann sehr gut daran, dass das wohl eine Softbox war, die sehr nah an Mitch dran gestanden hat, sodass das die rechte Gesichtshälfte gut beleuchtet ist, die linke aber eben nicht.
Genau, also das liegt halt auch daran, dass die Softbox nicht so sonderlich groß war. Das ist so eine Klapp-Softbox, die man so auf A4 oder ein bisschen kleiner runterklappen kann, die man halt irgendwie so im Rucksack mitnehmen kann. Wenn man halt eine große Softbox will, dann wird das halt immer ein bisschen unhandlich. Deswegen so auf dem Kongress habe ich dann immer so dieses kleine Dingchen dabei. Und dann muss man halt entsprechend nah ran, um ein softes Licht zu generieren, und dann hat man dann wieder andere Probleme. Ja.
Mhm. Ja.
Genau. Aber das ist genau, das hatte ich mir vor der Aufzeichnung hier angeschaut und habe ihn anschließend gefragt, wie denn das zustande kommt und ob das Absicht sei.
Ja, es ist immer ganz spannend bei Fotos, die Pupillen zu vergrößern, also das Auge, und dann zu sehen, was man da noch so sehen kann. Ja, manchmal sind da ganz geisterhafte Dinge. Es gibt ein Foto von mir, ich weiß nicht, ob das irgendwann online ist, aber sonst kann ich es auch mal verlinken. Da ist auch in dem Auto etwas im Auge so ganz abstruse Dinge zu sehen, wo man sich denkt, was ist denn das? Weil irgendwie bei der Beleuchtung hinten was Seltsames geschehen ist. Ja. Oder der sich vielleicht auch minimal bewegt hat, und dann ist halt das Licht verzogen im Auge. Also das ist schon
spannend. Das Interessante ist immer irgendwie dieses Reverse Engineering. Wenn man das einmal angefangen hat, dann geht das halt auch so in Fleisch und Blut über. Wir haben vorhin schon über TV-Serien gesprochen. Dann guckt man halt auch bei TV-Serien immer sowas wie, was benutzen die denn da so für Licht und so? Und dann fällt einem gleich auf, dass das alles total unnatürlich aussieht. CSI wurde ja gestern schon angesprochen. NCIS ist auch so ein Ding, da ist irgendwie mit dem Feuerraum ist immer irgendwie ganz komisches blaues Licht und denkst irgendwie so, wenn du da halt dann darüber nachdenkst, so, sieht total unnatürlich aus. Aber wenn du halt eben nicht darüber nachdenkst, fällt dir das halt auch gar nicht auf. Ja,
also ansonsten, da kann man auch meistens gut dran erkennen, wenn man an irgendwelchen großen Plakaten vorbeiläuft, dann zieht man ja auch schon mal schön da an die Augen dran und dann sieht man immer schön, wenn da, wie beispielsweise letztens hatte ich so eine Tiernahrungswerbung, wo da eine Katze und ein Hund drauf abgebildet waren und man sah an einem Keylight ganz klar, dass es zwei völlig verschiedene Fotos waren und das halt zusammenmontiert war, weil das Keylight einfach völlig anders war.
Die waren gar nicht in einem Raum, die Katze und der Hund.
Nee, die Katze hatte halt zwei Softboxen und der Hund nur eine, also...
Katze war tot und lebendig.
Naja. Schrödinger Katzenfutter.
Ja.
20% auf alles außer Schrödinger Katzenfutter.
Ja, wir waren eigentlich bei der Bildgestaltung, genau. Das ist gar nicht so sehr beim Licht.
Dahin rutscht man immer wieder ab.
Also goldener Schnitt ist erwähnt worden. Du hast das mit der Blume verschieben. Vielleicht kannst du daran nochmal erklären, was denn nun der goldene Schnitt ist.
Ja, der goldene Schnitt ist eine ganz spezielle Bildaufteilung. Also der goldene Schnitt ist eigentlich ein Verhältnis von, habe ich vergessen. Das gab es irgendwann im Mathestudium mal. Das ist ein ganz spezielles Verhältnis und eine ganz tolle Zahl, mit der man ganz viele verschiedene Dinge anstellen kann. Zum Beispiel kann man bei, wie hieß dieses andere Gemüse? Nicht Blumenkohl, Rucola, genau. Wenn man Rucola,
Brokkoli meinst du?
Nee,
Brokkoli geht auch.
Okay, jedenfalls, wenn man sich diese Pflanzen anschaut und sich überlegt, wie da der Abstand der Ableger und so weiter aussieht, dann kommt man auf diese Zahl und das Verhältnis ist ungefähr 1:1,68. Das ist 1 plus Wurzel 5 halbe. Und das ist auch, also wenn man Bilder so gestaltet, dass die Aufteilung so ist, das guckt man sich am besten mal an. Ich finde das schwierig zu erklären. Dann führt das zu sehr schönen Bildern. Man kann zum Beispiel auch, was man auch machen kann, ist, man kann das entsprechend abgebildete Objekt, wenn man jetzt ein Landscape-Foto hat, dann kann man es also auf einem Drittel der Breite positionieren und dann die restlichen zwei Drittel rechts oder links daneben. Das sieht schon mal besser aus. Und der goldene Schnitt ist natürlich noch viel besser. Also es sieht einfach besser aus. Woher das kommt, weiß ich allerdings auch nicht so genau.
Weil viele Sachen in der Natur auch genauso aufgebaut sind. Und weil wir das gewohnt sind, dass das schön aussieht, deswegen pflanzt sich das auch irgendwie in die Fotografie fort oder in den allgemeinen in Sachen. Da wird irgendwie bei Produktdesign wird da ja auch massiv Wert drauf gelegt irgendwie. Da kann man, glaube ich, auch, also in viele Sachen kann man auch viel reininterpretieren, die gar nicht da sind, aber es gibt doch wirklich auch viele Stellen, wo wirklich da auch aktiv drauf geachtet wird, dass Produkte so designt werden, dass sie irgendwo goldenen Schnitt haben. Und ich bin mir sicher, an so einer Canon- oder Nikon-Kamera ist da mit Sicherheit auch dran gedacht worden, wo man das Display hinbaut oder so. Das sind nicht nur technische Aspekte, wo so ein Zeug hinkommt.
So ähnlich wie das Türschließgeräusch beim Auto.
Richtig, das wird ja auch sounddesignt mittlerweile.
Genau. Also wenn man einfach mal spaßeshalber mal diese Drittelsache ausprobiert, das klappt schon ziemlich gut. Das ist so ungefähr mein Stand gerade. Also ich bin jetzt mittlerweile in der Lage, da beim Fotografieren nicht nur auf so ein bisschen Licht und Blende und Tiefen und Schärfe zu achten, sondern auch so ungefähr, wo das ist. Und meistens sind die Autofokuspunkte auch geschickt genau da positioniert, wo man Dinge positioniert, sodass es schön aussieht. Ja. Meistens, leider nicht immer.
Na, Sehgewohnheiten sind halt ganz wichtig. Und diese Sache mit dem Drittelsehen hat, glaube ich, auch was tatsächlich mit so Sehgewohnheiten zu tun, weil man eben nie so genau was gerade in der Mitte hat. Ein anderer Effekt ist ja auch der Links-Rechts-Effekt, wenn man halt ein fahrendes Auto haben will, soll das eben von links nach rechts sich Bild fahren und nicht andersrum, was eben damit zusammenhängt, dass das eben auch so die Schreibrichtung bei uns ist. Und es soll ja angeblich so sein, obwohl ich das
sieht dann für einen Araber seltsam aus,
genau andersrum sein muss.
Oder für einen Israeli.
Ja, genau. Also es muss wohl damit
da fahren die Autos von oben nach unten.
Ja. Naja, das ist...
Das war in Australien.
Nee, das ist schon wohl so, dass es da so eine Gewohnheit gibt, die zum Beispiel in Gegenden, wo man Sprachen benutzt, wo die Schreibrichtung variabel ist, nicht so ausgeprägt.
Jetzt kommt Maras Spezialgebiet wieder vorbei, genau.
Nee. Also zum Beispiel im Japanischen, da kann man sich so ein bisschen aussuchen, wie rum man schreibt. Und da ist das weniger ausgeprägt als in Europa, wo halt alle immer wissen, wir schreiben von links nach rechts. Und dann ist eben auch die Blickrichtung so. Und was ich eben vorhin auch gesagt habe, eben dieses, dass sich halt irgendwelche Spiralen nach oben bewegen sollten und nicht nach unten und so, das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und das sind halt so Sachen, auf die man nicht immer so achtet, weil man halt
Fotopsychologie.
Ja, naja, man hat halt so viel zu tun, ne, beim Fotografieren. Und das muss man halt alles beachten. Deshalb ist halt, wenn halt jemand wirklich Werbefotografie macht oder so, ist da ja auch immer unheimlich viel Aufwand drin und unheimlich viel Überlegung. Und das dauert auch immer ewig. Also so Fotografie für Werbung zu machen, da muss man eben halt Geduld mitbringen, was besonders bei den Models dann oft fehlt.
Da ist Produktfotografie etwas genügsamer, wobei man da auch durchaus für ein Produkt ordentlich abzulichten schon mal einen ganzen Tag drauf verwenden kann. Also locker.
Mhm. Ja.
Ja, was gab es noch für Themen? Was hattest du noch auf dem Plan, Maha?
Ich habe hier noch, Lichtführung haben wir schon eigentlich.
Also ich habe jetzt noch Farben aufgeschrieben.
Farben.
Ja, für die Bildgestaltung ist Farbe auch wichtig. Zum Beispiel ist auch wieder aus der Natur Komplementärfarben was wichtig ist. Sowas wie Grün, Rot, Schwarz-Weiß oder das Orange-Blau, genau. Das sind so typische Sachen, die einfach ein Mensch schön natürlich findet, die man auch mit in die Bildkomposition mit einbringen kann.
Da gibt es noch eine nette Geschichte, wie man relativ einfach ein Porträt machen kann, sodass die Hautfarbe, die ja Richtung Orange geht, schön mit blauem Hintergrundlicht, also blauem Hintergrund Umgebungslicht harmoniert. Und zwar gibt es das auch vom Strobist, dass man den Weißabgleich in seiner Kamera so weit nach blau verschiebt, sodass das normale Tageslicht blau aussieht und dann einfach mit einem orange gefärbten Folie die nochmal vor den Blitz montiert, sodass der orange gefärbtes Licht abgibt und damit dann jemanden fotografiert, sodass der Hintergrund schön dunkelblau ist, je nachdem wie viel Licht man da zur Verfügung hat und aber das Porträt dann Richtung orange geht und dann hat man so einen schönen Kontrast dazu.
Wird auch sehr oft in der Partyfotografie oder Eventfotografie verwendet, um halt eben das sowieso schon vorhandene Kunstlicht in einem Raum zu nutzen, damit es halt noch neutral aussieht oder normal aussieht. Das von vorhin Thema Weißabgleich. Da in so einem Standardblitz ja einfach einem der Sonne nachempfundenes Licht gibt, ist es natürlich wie Tageslicht etwas bläulicher. Und wenn man damit in einem geschlossenen Raum mit viel Kunstbeleuchtung blitzt, dann hat man immer das Problem, dass entweder die Leute komplett blau im Gesicht sind oder zumindest überspitzt dargestellt blau oder der Hintergrund halt völlig absäuft in irgendeinem ganz, ganz üblen Orange. Und dafür gibt es halt, wie du schon gesagt hast, diese Farbfilter. Ich glaube, der gängigste ist da irgendwie Full CTO von Lee. Das ist, glaube ich, 204, genau. Das ist so der Standardfilter, der irgendwie so sich für Event- und Partyfotografie durchgesetzt hat. Und dann kann man einfach den Weißabgleich seiner Kamera manuell auf Kunstlicht stellen, also diese kleine Glühbirne in den meisten Kamerapiktogrammen. Und das hat den Vorteil, dass man halt wirklich sehr, sehr schöne und intensive Hintergrundfarben bekommt von irgendwelchen Effektbeleuchtungen und der Vordergrund aber nicht geblitzt aussieht, sondern der sieht halt aus wie gleichmäßig vom Umgebungslicht beleuchtet. Das kombiniert mit einer längeren Belichtungszeit, damit der etwas dunklere Hintergrund Zeit hat, auch ins Bild zu kommen, macht richtig schöne Fotos.
Kannst du das nochmal reinfangen? Ich habe hier jetzt nur geschrieben Farbfilter für Partyfotografie, wenn du das noch ergänzt.
Ich frage dir nochmal ein, welcher das genau
Farbfolien
ist.
Farbfolien kann man noch was sagen. Und zwar ist das fast schon ideal, dass Lee einen Farbfilterkatalog bietet, in dem alle möglichen Farbfilter vorhanden sind, die sie so verkaufen.
Also eigentlich sind das Filterfolien für so Beleuchtung beim Film und so, ne?
Ja. Für Licht halt auf Bühnen oder so, um das Licht zu färben. Und diese Filterfolien passen genau auf den Blitz.
Also die Demo-Filterfolien aus dem Demo-Filter-Heftchen, was man für ganz günstig kaufen kann.
2-3 Euro oder so kostet der. Und da sind alle Folien drin, kann man sich einfach auf den Blitz oben drauf kleben. Perfekt.
Ah ja, das ist ein guter Hack.
Ja, das gibt's von dem Nikon rechts unten Blitzmodell. Die haben dann halt wieder ihre speziellen Folien und da haben die Folien dann auch so einen Punktcode und der Blitz liest die Farbe der Folie ein und das ist ganz, ganz, ganz viel Magic.
Okay, das klingt ja echt magisch. Ja,
das Wahnsinn. Macht aber, wenn man das so effektvoll, also als Hack einsetzen will, dann macht das wirklich Probleme, weil man dann wirklich den Weißabgleich der Kamera auf jeden Fall so einstellen muss, dass er genau nicht vom Blitz gesagt bekommt, welche Farbtemperatur denn jetzt bitte neutral sein soll. Also
was interessant wäre, speichert er das denn in Metadaten? Weil das immer so ein Ding, was
ja, ich
dann,
ich glaube schon. Ja,
das ist schön, weil das ist dann immer so ein Ding, dass ich dann immer vergesse, sowas wie, was für eine Folie hatte ich denn jetzt genau, als ich mal das letztes Porträt gemacht habe im Hintergrund, was für ein Blau war es denn jetzt
und so. Wissen.
Eigentlich will man das auch irgendwo dokumentiert haben.
Man will immer alles besten, wissen, wie das geht. Ich finde es auch fürchterlich, auch wenn Leute auf Flickr oder so ihre Fotos hochladen und die Metadaten entfernt haben, dann kannst du nicht mal gucken, welche Linse, welche Blende. Das ist schlimm.
Wisst ihr, Datenschutz ist...
das passiert immer bei Leuten, die in Photoshop arbeiten und dann fürs Web exportieren machen. Da fliegen nämlich die EXIF-Daten raus.
Das ist ein Unding. Also.
Ja.
Deswegen gute Workflow-Software.
Genau. Aber bei den Farben ist es eigentlich nicht sozusagen schon ein bisschen übertrieben, da so genau drauf zu achten, weil die meisten Leute die Fotos dann im Web betrachten und keinen kalibrierten Bildschirm haben und dann sieht das immer sonst wie
aus.
Ja,
aber das Blau-Orange-Ding kriegst du schon auf dem Bildschirm noch dargestellt. Also das ist so ein bisschen bei der Nachbearbeitung, glaube ich, ein Problem. Vielleicht kann da der Sascha was zu sagen. Du hast doch bestimmt einen kalibrierten Bildschirm.
Mit Sicherheit, ja. Ich habe alle meine Bildschirme kalibriert. Sonst ich kann mittlerweile
vielleicht
nicht mehr...
Vielleicht kannst du kurz sagen, wie man das macht, weil jetzt die Hörer das auch alle machen wollen.
Ja, was ist denn überhaupt das Problem?
Das Problem ist, dass halt der Farbraum von einem Display, sei es ein TFT oder LED-Hintergrund beleuchtet oder Röhrenmonitor oder auch ein Beamer oder sonstige Monitore, halt alle unterschiedlich sind. Die haben alle andere Charakteristiken, die haben andere Rot-Grün, also andere RGB-Aufteilungen. Manche Hersteller ordnen die Pixel anders an, dadurch sieht das auf dem Monitor anders aus. Die Farbe, also selbst bei gleichen Farbwerten und bei den gleichen Pixelmaterialien, wenn die anders angeordnet sind, sieht es nachher auf dem Bild anders aus. Und eigentlich will man immer irgendwie das ja in konstant haben, egal an welchem Monitor man sitzt und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn man es nachher ausdrucken will. Will man ja auf dem Monitor die RAW-Parameter, wenn wir jetzt nochmal zu dem RAW zurückkommen, will man die RAW-Parameter so einstellen, wie man das Bild gesehen hat, als man es gemacht hat. Also das nehme ich immer so als meinen Anhaltspunkt. Ich versuche mir immer im Kopf wieder hervorzuholen, wie ich das Bild damals gesehen habe, was ich gemacht habe. Und dann versuche ich halt die Parameter so einzustellen, dass auch die Kamera, beziehungsweise dass das RAW auch diese Daten so wieder hergibt, wie ich meine, dass ich das Bild in dem Moment gesehen habe und wie ich es haben möchte.
Da haben wir wieder dieses Kerzenlicht-Beispiel zum Beispiel.
Genau, ja, richtig. Die Kamera hat dann gedacht so, alles blau hier. In Wirklichkeit da hat man aber gedacht, naja, die Stimmung mit einbezogen, muss das Ganze ein bisschen eher oranger sein. Und um das halt wirklich sinnvoll machen zu können, braucht man eigentlich einen kalibrierten Monitor. Da gibt's Geräte von, kann ich gleich verlinken. Ich glaube, das bekannteste ist der Spider von Datacolor. Der ist nicht ganz günstig, ist aber durchaus seine Investition wert.
Was ist das genau? Ein Gerät?
Das ist ein Gerät mit USB-Stecker.
Ja.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Tintenfisch, hat also so drei Arme.
Stimmt.
Und in der Mitte ist ein Sensor. In der Mitte ist halt so aufgebaut, da ist halt ein sehr hochgenauer und konstant kalibrierter Farbsensor, der halt über den gesamten sichtbaren Spektrumsbereich halt die Intensität einer Farbe messen kann. Den setzt man einfach auf seinen Monitor drauf, den kann man einfach von oben drüber hängen mit seinem Kabel, dass der auf dem Monitor liegt, oder bei TFTs legt man die TFTs einfach flach hin. Und dann gibt es eine entsprechende Software dazu, die dann einmal den kompletten RGB-Bereich durchgeht und halt von ganz dunklem Rot bis Vollgasrot das Ganze mit Grün und Blau und noch mit Graustufen macht. Und dann die Einstellungen bzw. das Signal, was dem Monitor geliefert wird, so entsprechend verändert oder die Grafikkarte das Signal so entsprechend verändern lässt, dass man theoretisch bei gleichen RGB-Werten über den gesamten Farbraum immer die gleiche Helligkeit hat. Dass man quasi einen linearen Farbfrequenzgang auf dem im Spektrum hat. So standardmäßig ist bei solchen Monitoren der Blaukanal immer so ein bisschen stärker. Das heißt, das Weiß einen etwas bläulicheren Stich. Und wenn man einmal so einen kalibrierten Monitor gewohnt ist und sitzt dann irgendwie an einem unkalibrierten Gerät, dann rollen sich einem die Fußnägel hoch, wenn man irgendwie auf Webseiten guckt, wo man ganz genau weiß, wie die Bilder da aussahen. Und man sitzt plötzlich woanders dran. Ich habe auch den Monitor bei mir in der Firma, den ich irgendwie jetzt halt nicht für Fotografie nutze oder so, aber der ist auch halt kalibriert mit meinem Datacolor von zu Hause. Irgendwann kann man nicht mehr anders, wenn man einmal irgendwie kalibrierte Farben hatte.
Kann man das mit jedem Monitor machen oder braucht es da ein spezielles Modell für?
Nee, also die ganzen Monitore sind alles, ist mittlerweile alles Softwarekalibrierung. Es gab damals in der Druckvorstufe extrem teure Monitore. Da gab es auch nur zwei, drei Hersteller. Ich glaube Sony und Quartographic war der andere, die hatten hardware-kalibrierbare Monitore, weil da gab es noch keine Grafikkarten, die das konnten, die Pegel im Analogbereich so speziell verändern konnten. Sondern da gab es halt nur mehr Rot oder weniger Rot oder solche Sachen. Die waren halt hardware-kalibrierbar, waren sündhaft teuer, aber so seit 10 Jahren oder sowas hat sich diese Software-Kalibrierung wirklich durchgesetzt. Und man kann das so gut wie mit jedem Monitor machen. Bei diesem Datacolor Spider Farbkalibrierungstool gibt es eine Windows- und eine Macintosh-Software. Aber wenn man ein Linux hat, muss man da auch nicht irgendwie unkalibriert sterben. Man muss lediglich mal eine virtuelle Maschine starten, indem man einmal das Farbprofil erstellt. Also man kann unter Windows einfach ein Farbprofil erstellen. Das ist ein sogenanntes ICC-Profil. Das kann man dann einfach auf sein Linux ziehen und dann der Grafikkarte zur Verfügung stellen. Dann hat man auch entsprechend Farbkalibrierung unter Linux.
Mittlerweile auch nativ. Also es gibt da durchaus Tool. Agile CMS und Dispkel GUI sind da so die Tools der Wahl, die man da benutzt, da habe ich jetzt auch, ich habe keinen, wie heißt dein Spider, sondern
Spider,
ich habe
so einen Lui, ja.
Das ist irgendwie so, das andere Gerät, was man da so kauft, das war auch ein bisschen günstiger und das funktioniert eigentlich relativ ordentlich und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, auch Software unter Linux zu, wo man das einfach direkt machen kann, kann ich auch im Pad verlinken.
Das ja, der Vorteil von diesem Spider, der hat halt, der ist, liegt halt darin, man kann halt nicht nur Röhrenmonitore und TFTs damit kalibrieren, sondern auch Beamer oder irgendwie andere Geräte, da man ihn auf ein Stativ stellen kann und kann ihn extern benutzen und solche Sachen.
Das ist natürlich nett, ja.
Und jetzt die kurze Stille, die gerade entsteht.
Es gab eine Mate-Lieferung.
Wir haben gerade verhandelt.
Und ich wollte eigentlich teilen, aber FT0 fand das nicht so.
Ich habe nicht verstanden, dass du teilen wolltest.
Gut, das war normale deutsche Gebärdensprache. Gut, die muss man natürlich erstmal lernen. Aber
ja. Maha, du kannst nicht immer Gebärdensprache bei allen voraussetzen.
Ja, gut. Ja,
vor allem nicht beim Podcasten.
Naja, doch, beim Podcasten, beim Tauchen und so. Da
muss man ja, aber nicht beim Podcasten, während mir gerade wichtige Dinge erklärt werden, wie zum Beispiel Farbprofile.
Okay.
Ja. Ich habe auch gesehen, meine RAW-Software, also das ist irgendwie Darktable, benutze ich gerade unter Linux, die hat auch Support für diese ICC-Profile. Das heißt, eventuell kann man da auch dann der Darktable-Software direkt sagen, was sie da für ein Profil tun soll.
Ich glaube, das Profil, was du da eintragen möchtest, ist das...
Ah, Kamerasensor, ja.
Nee, das ist das Ausgangsprofil.
Okay.
Und zwar, wenn du ja irgendwas drucken lassen möchtest, ja, bei deinem Profidrucker deiner Wahl, dann kannst du dir von deiner Druckerei das Farbprofil des Druckers schicken lassen.
Oh,
das
auch
heißt,
noch.
Ja, richtig, genau, weil man muss ja auch nicht nur die Eingabe ordentlich kalibrieren, sondern auch die Ausgabe.
Ja.
Und da gibt es dann sogenannte Color Correction Charts, die werden ausgedruckt mit, meistens sind es irgendwie so 192 Messpunkte. Es gibt auch Leute, die machen das mit 1024 Messpunkten. Das sind dann halt Farbfelder auf einer Seite, auf einer A4-Seite, die dann alle einzeln abgescannt werden mit so einem Color Usimeter, das drückt man auf jeden Farbklecks drauf und dann wird jeder einzeln abgemessen und dementsprechend wird halt ein Farbkorrekturprofil erstellt, damit man das, was man auf dem Monitor schon in schön kalibriert sehen kann, dann nachher auf dem Drucker auch genauso rausbekommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sehen möchtest, wie ein von dir erstelltes Bild in einer entsprechenden Druckausgabe nachher aussieht, abhängig auch sogar vom Papier, das ist ja auch noch was mit in die Farbe einspielt, die Struktur des Papiers und solche Sachen, also ein matt beschichtetes Papier hat zum Beispiel ganz andere Farbwiedergabe als ein glänzend beschichtetes Papier. Gerade so bei den Chromtönen oder bei den helleren Tönen, da ist halt diese die Farbbrillanz viel besser und bei den dunklen Farbtönen hast du halt wesentlich mehr Spiegelreflexe drin und dadurch auch etwas anderes Verhältnis, was jetzt wie jetzt ein Schwarz aussieht. Also ein Schwarz mit einer spiegelnden Oberfläche veredelt ist halt wesentlich dunkler, als wenn du es auf matt druckst beim gleichen Farbwert. Und um das halt am Monitor schon sehen zu können, kannst du dann so ein Ausgabeprofil in deine Software laden. Das geht auch mit Photoshop und allen anderen Sachen. Ich glaube, GIMP kann das auch. Und dann zeigt dir GIMP das dann oder das Programm dann halt so an, wie es nachher zum Beispiel auf dem, da gibt es da so Standardprofil, ist irgendwie web-coated und solche Sachen. Die haben wir bestimmt schon mal irgendwo gehört, wenn man durch so Software durchklickt. Das sind so verschiedene Standards, wo sich auf irgendwie die Druckindustrie geeinigt hat, dass man die als Referenz nimmt. Und dann gibt es noch so Sonderprofile für irgendwelche Leinwände, wenn man sich Bilder auf Leinwand drucken lässt oder so.
Wie ist denn das? Also reden wir eigentlich von drei Farbprofilen, nämlich das Aufnahmeprofil meiner Kamera, Da habe ich mal im Netz eins schon für meine Kamera gefunden. Dann brauche ich das nicht selber bauen. Das Ausgabeprofil meines Bildschirms, was idealerweise über die Grafikkarte läuft. Genau. Und das Ausgabeprofil auf Papier, wenn ich es dann irgendwann habe. Oder wenn ich das irgendwie drucken lasse.
Ja, gut. Für das, was Sascha gerade sagte, das Stichwort dazu ist auch Softproofing sozusagen. Also Proofing sozusagen im Sinne von, ich lasse mir da mal irgendwie was schicken, um zu sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Softproofing halt eben in Software, um zu schauen, wie das ungefähr aussehen würde auf Papier.
Gab es damals nicht. Da gab es dann sündhaft teure Hardware-Proof-Drucker, die irgendwie mit ich glaube, es war Thermosublimationsdruck, irgendwelche Wachsfarben in unheimlich hoher Auflösung auf Papier gebracht haben, wo eine Seite so irgendwie so 12, 13 Mark damals kostete, so eine A4-Seite, um dann so in etwa sehen zu können, wie es denn nachher beim Vierfarb-Offset-Druck aussehen könnte, damit man halt nicht eben eine sündhaft teure Druckplatte machen musste, nur um zu sehen, so, oh, das ist aber nicht das, was wir wollen.
Also mein Punkt war vorhin natürlich ein bisschen, galt nur der Provokation, dass ich gesagt habe, die Leute haben keinen kalibrierten Bildschirm. Vorher war das nämlich auch unmöglich, weil natürlich jeder Abzug, wenn du ein Foto in so einem Labor abziehen lässt, natürlich war jeder Abzug anders und das passte immer nicht. Man war total überrascht, wenn man dann das Bild nochmal hat abziehen lassen, dass es plötzlich ganz anders aussieht.
Sozusagen nichts Neues, ja.
Ja, und ich kann mich da auch erinnern, ich war da in Berlin in so einem Fotoladen im Europacenter, den gibt es nicht mehr, deshalb kann man das jetzt auch sagen, und hatte da eine Vergrößerung gemacht und das war so unmöglich. Also ich erkannte das Foto gar nicht wieder. Ja, und dann bin ich halt nochmal hin und habe mich beschwert, weil das auch ziemlich teuer war, die Vergrößerung. Weiß nicht, irgendwie 30 Mark oder so. Und ja, und dann hat er mich nach hinten genommen und dann hat er da so ein komischen altertümliches, also so ein altertümliches Gerät mit altertümlichem Bildschirm und ja, da konnte natürlich nichts Gutes dabei rauskommen, ne? Aber Geld dafür nehmen, ne? Das ist halt das Problem. Aber er meinte, er hätte noch niemanden gehabt, der sich beschwert hat. Ja gut, ich wollte aber dieses Bild ausstellen bei einer Fotoausstellung. Da kommt es dann schon drauf an. Da will man nicht irgendwie so ein, ne? Also wie gesagt, das war früher nicht anders, deshalb klagen wir heute auf hohem Niveau mit den Bildschirmen.
Ja, das ist ja eh bei den Nerds so, also zumindest bei mir so. Wenn ich was mache, dann will ich in der Regel ganz genau wissen, was da passiert und das ganz genau nachvollziehen und dann möglichst tief in die Materie einsteigen. Und da gehört diese Farbprofilsache. Finde ich, dass die im Netz nicht so richtig gut erklärt ist bisher.
Das ist auch alles ganz, ganz schön anstrengend. Also sozusagen, da muss man ganz schön viel über Farben und Farbwahrnehmungen und Farbräume und alles lernen, wenn man das ganz genau verstehen will. Das, ja, da hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe da immer mal angefangen, mir da mehr anzulesen und dann immer so, oh mein Gott, das ist alles schon ganz gruselig. Also gruselig kompliziert, ja.
Farbraum ist so ein Buch mit 27 Siegeln. Also
ja, ich meine, weißt du, da kann man irgendwie Dissertationen drüber schreiben. Kein Wunder, dass das kompliziert ist. Ja, ich kenne Leute, die da irgendwie...
Also neben dem Standard RGB-Farbraum für Bildschirme und dem CMYK-Farbraum für die Druckvorstufe gibt es ja auch noch den völlig abgefahrenen LAB-Farbraum, den man irgendwie für ganz abstruse Korrekturen an einem Bild benutzen kann. Und ich habe bis heute noch nicht hundertprozentig verstanden, was es genau tut. Ich weiß jetzt nur, was ich ändern muss, damit ich ein entsprechendes Endergebnis bekomme. So zum Nachschärfen von Kanten ist es zum Beispiel ganz interessant, wenn man einen bestimmten Kanal von diesem LAB-Farbraum nur einzeln schärft, dann bekommt man wirklich sehr verlustfreie Schärfungen des Bildes hin. Also es ist ganz abstrus, was man im Farbraum ist einfach so... Ja, das ist Magic Voodoo, das sind auch unergründete Bereiche, wo man noch irgendwie, glaube ich, Jahre verbringen kann.
Ich meine, die Monitore haben dann ja auch wieder Farbräume und so. Wenn man auch einen guten Monitor kauft, dann hat er auch wieder mehr als eben das so Standard sRGB und so. Mhm. Also das ist alles schon... Ja, ziemlich viel Voodoo, was da passiert. Ja.
Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift.
Oh, ne? Ziemlich. Ja, wir müssen auch bald zum Ende kommen, genau, weil die nächste Gruppe hier schon wartet. Vielleicht können wir noch so ganz zum Schluss publizieren. Wo publiziert man dann seine Fotos?
Also ich habe eine Zeit lang Foto-Community benutzt. Allerdings sind mir die von den Features her immer so ein bisschen hinterhergehinkt.
Was ist das?
Foto-Community ist einfach so eine Plattform, wo man Bilder hochladen kann. Die haben allerdings sehr, sehr harte Restriktionen. Also man kann irgendwie nur, ich glaube, fünf Bilder in der Woche mit dem Standard-Account. Und man kann dann auch noch Geld ausgeben dafür, dass man mehr kann. Die Foto-Community hatte mal den Ruf, dass dort nur sehr professionelle Bilder oder nur sehr gute Bilder, nicht professionell, aber sehr gute Bilder ausgestellt wurden, weil halt eben diese Limitierung da war, dass man nur irgendwie 4 oder 5 Bilder pro Woche hochladen konnte und nicht einfach jetzt so 200 Bilder hochlädt. Aber mittlerweile benutze ich das kaum noch. Also ich bin eigentlich bei Flickr oder 500px. Das sind so die zwei Seiten. Also 500px gibt es jetzt nicht als, gibt es jetzt seit ein paar Monaten erst. Mhm. Die sind ziemlich gut. Die sind, also für einen Fotografen ist das eigentlich doch so eine schicke Plattform, um irgendwie sein Portfolio hosten zu lassen, wenn man da nicht irgendwie jetzt immer selber auf dem aktuellsten Stand bleiben will und dann nur am Rumcoden ist. Das ist ganz nett. Und ja, Maha hatte, glaube ich, auch noch Picasa reingeschrieben oder was?
Ja, erst dann die Google-Lösung. Ne?
Also die Flickr-Methode ist natürlich auch toll, aber wenn man halt anfängt, viele Alben zu benutzen, kommt man früher oder später zu einem Pro-Account. Was dann nochmal fieser dran ist, wenn der ausläuft, kommt man immer auf seine Alben. Ja. Das heißt, man muss den verlängern, damit man wieder die sehen kann.
Ja, das ist so ein Ding, warum ich halt irgendwann beschlossen habe, meine Bilder irgendwie auf meinem eigenen Webserver zu hosten, weil ich halt vorher mal so bei irgendwie zwei oder drei verschiedenen irgendwie Fotohostern war, schon, also wirklich lange her, Anfang der 2000er, die dann halt teilweise auch einfach pleite gingen und dann waren halt meine Bilder halt einfach mal weg und das war halt einfach sehr anstrengend. Deswegen im Prinzip so irgendwie die Masse an Fotos liegt bei mir selber. Dann halt, wie gesagt, ich mache viel für Wikimedia Commons, kann ich auch nur Leute zu ermutigen, wenn sie da Spaß dran haben, ist es auch einfach ganz nett, ja. dass da irgendwie die Wikipedia ein bisschen mehr bebildert wird, gerade was Porträts angeht oder aber auch einfach so, gibt ja irgendwie, wie heißt dieses Portal, Alltagsgegenstände, nee, irgend sowas ähnliches, aber auch einfach sozusagen, ich habe auch zum Beispiel ein Bild von einer Passionsfrucht oder sowas ist bebildert den Passionsfruchtartikel. Also sozusagen auch da kann man Spaß haben und irgendwie versuchen, da irgendwie ein besonders gutes Bild hinzukriegen und das dort einzufügen. Das finde ich immer ganz nett. Und das Nette ist, die Edit Wars und irgendwie die Relevanzgeschichten und so halten sich da in der Fotoecke sehr in Grenzen. Da ist man nicht so, muss man sich nicht so rumärgern, wie wenn man Text für die Wikipedia schreibt. Das ist ganz anstrengend. Mhm. Außer man hat den Editor um das Pantaloon-Foto, den ich ja irgendwie, weiß nicht, vor zwei Jahren mal hatte, wo jemand irgendwie mein Pantaloon-Porträt irgendwie überschreiben wollte mit einem technisch nicht so schönen Bild. Aber ansonsten ist es wirklich, glaube ich, auch ganz angenehm, weil ist auch eine, so von der Community, dann gibt es da halt auch noch sowas wie Quality Images und Featured Pictures und so Geschichten, wo Leute dann halt auch sagen, oh ja, das ist aber ein nettes Bild, das nominiere ich mal und das kriegt dann irgendwie so ein Sternchen und sowas. Das ist immer ganz nett und wie gesagt, kann ich nur Leute ermutigen, auch da einfach mal zu schauen, was es da noch zu bebildern gibt.
Das sollte man unbedingt empfehlen, weil man halt eben auch bei der ich meine, das ist ja auch so eine Art Foto-Community und dann ist auch noch alles unter offener Lizenz. Das ist auch ganz wichtig.
Das ist auch noch die Frage,
da sollte man auch bei Picasa und Flickr drauf achten. Flickr macht nämlich standardmäßig alles unter Copyright und man kann
das
aber
ist,
einstellen.
Das ist aber eigentlich, also das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Also das ist immer
das ist halt eine Philosophiefrage.
Man muss sich halt bewusst dafür entscheiden, wenn man also ein Bild irgendwo hochlädt, dann sollte man sich bewusst für eine Lizenz entscheiden und zwar in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt halt viele Fotografen, habe ich so den Eindruck, die ihre Bilder gerne sehr, sehr, sehr restriktiv kontrollieren möchten.
Ja.
Wohingegen ein Freund von mir den Kram einfach auf Flickr hochlädt und explizit halt eine Creative Commons inklusive kommerzieller Nutzung erlaubt und dann seine Fotos unter verschiedensten Dingen halt wiederfindet, aber auch schon mal den Effekt hatte, dass er das als Begleitbild, was aber irgendwie Picture is unrelated, also völlig am Artikel vorbei in so einem Newsartikel hatte, zu einem Thema, wo er nicht mit einverstanden war. Also das hat immer so das... weiß ich nicht. Also gerade wenn man Personen
abbildet. Das Ding, also ich meine, das hast du bei Software ja auch. Wenn du Software baust, kannst du natürlich auch sagen, okay, ich BSD-lizenziere das und dann macht da irgendjemand anders Geld mit, da muss man halt mit leben. Und also sozusagen ist immer eine Entscheidung, die man selber treffen muss irgendwie oder auch das irgendwie limitieren, irgendwie, wer das benutzen darf oder sowas.
Ist doch möglich, halt die Lizenz für Einzelne zu entziehen, oder?
Nee. Ja, wenn du da erstmal so eine Lizenz grantest irgendwie und sagst, irgendwie das Bild darfst du so und so verwenden, kannst du dann nicht im Nachhinein sagen, du darfst das aber nicht so. Das,
wie macht ihr das denn eigentlich mit Personen? Weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich eine Person
das ist so ein Thema.
Ja.
Ja, das ist nicht so einfach. Also im Prinzip gibt es natürlich das Recht am eigenen Bild, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das heißt, fotografieren darf ich erstmal im Prinzip, wenn ich das richtig sehe. Veröffentlichen oder sogar nicht mal veröffentlichen, sondern wie heißt das andere, ich habe das juristische Wort vergessen, aber sowas, ich darf es noch nicht mal irgendwie verbreiten oder sowas, also ich darf es jetzt nicht mal Sascha auf meinem Kameradisplay zeigen, wenn die Person da irgendwie ein Problem mit hat. Gibt da sozusagen so Standard-Waiver, wo man halt Leute unterschreiben lassen kann, wenn das notwendig ist. Bei so Porträts, die ich für die Wikipedia mache, ich meine, da frage ich die Leute, da gehe ich das Risiko sozusagen ein, beziehungsweise ist eigentlich klar, naja, wenn die da für mich posen und es ist klar, dass ich da irgendwie Zeugs aufgebaut habe, dann ist es ungeschriebenes Konsent, der da irgendwie herrscht, wo klar ist, naja gut, also die Person muss sich da hingestellt haben und mal irgendwie in die Kamera gegrinst haben, dann ist das wohl in Ordnung. Ansonsten ist das relativ schwierig, also gerade wenn du jetzt natürlich hier irgendwie auf dem Camp Fotos machen willst, gut, hier sind die Leute auch entsprechend empfindlich, aber auch, haben wir, glaube ich, in den Shownotes irgendwo mal als Thema gehabt, kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Street Photography ist so ein Thema, da ist es natürlich extrem schwierig, da eine Lösung zu finden. Also,
ja.
Ist ein sehr schwieriges Thema und muss man, glaube ich, einfach auch wieder für sich selber entscheiden, was für ein juristisches Risiko man da eingehen will und welches halt nicht. Ja.
Also Social Egg fragte gerade noch, wie das, warum gerade hier auf dem Camp so viele Fotografen sind.
Das ist ein Nerd-Thema, das gerade kommt.
Ja. Aber reden wir drüber. Ich habe ihm das auch schon zurückgeschrieben. Also ich glaube, es gibt echt wirklich viele Leute, die gerne Sachen kreieren wollen. Also nicht jetzt nur Code oder irgendwelche Hardware, sondern auch wirklich Kunst in Form von Bildern. Und das ist halt irgendwie... Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ich meine, es ist ja halt gerade das Thema irgendwie, dass man in diese Fotoecke so ein bisschen läuft und einfach kreativ sein. Und ich denke, da gehören auch Fotos dazu. Und ich glaube, wo soll man denn sonst irgendwie tolle Fotos machen und das lernen, wenn nicht hier? Bei dieser tollen Beleuchtung, die es hier abends gibt, das lädt quasi dazu ein.
Das ist Wahnsinn. Es wäre schade, das nicht festzuhalten.
Ja.
Ja.
Ja. ist halt auch so ein Ding, wie gesagt, meine Motivation auch immer so ein bisschen sozusagen zu dokumentieren, so das, was man so typisch als Fotoalbum kennt, ja. Also macht halt auch Spaß, dann irgendwie jetzt nochmal die Bilder vom Kongress von vor 5 Jahren anzuschauen und zu schauen, guck mal, irgendwie, da sind ja immer die gleichen Nasen und wie die sich so verändert haben und irgendwie. Ja,
oder die
irgendwie
Wasserbilder von vor 4 Jahren.
Ja. Eben, also sozusagen so ein bisschen so als Dokumentation. Das ist ja auch was glaube ich, immer mehr zunimmt, sozusagen, dass Leute ihr eigenes Leben öffentlich oder nicht öffentlich mehr dokumentieren, ja, und da gehören Bilder nun mal auch dazu.
Ja, ja, also es kommen sicherlich verschiedene Faktoren hier zusammen. Also eben auch eben tatsächlich, dass wir hier eben auf so einer Veranstaltung sind, wo es halt viel zum Fotografieren gibt. Nicht eben nur Leute, sondern eben auch Sachen.
Projekte.
Das ist ja eben das Interessante. Ja, damit sind wir dann auch so ziemlich am Schluss. Also es gibt sicherlich noch sehr viele Themen. Und
wir haben so ungefähr die Hälfte unserer Shownotes abgearbeitet.
Ja, genau.
Ja, wir müssen das dann irgendwann in kleineren Gruppen fortsetzen. Oder wir kommen demnächst einmal wieder zusammen. Also vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben. Vielen Dank an die Leute draußen, die dann noch mitgeholfen haben. Vielen Dank an das Radiostudio und an Tom, die uns hier technisch so unterstützt haben. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.